Danach, so steht es geschrieben, offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, also nicht verwandt mit Felix, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm: Wir kommen mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in der Nacht fingen sie nichts. Also, sie sitzen im Boot, deswegen habe ich das Boot genommen, damit man sehen kann, wie sie rausgefahren sind zum Fischen. Das hat man damals immer nachts gemacht, weil die Fische dann wahrscheinlich schlechter sehen können und einfacher ins Netz zischen. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie sie aus und konnten's nicht mehr ziehen wie in der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Ufer, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Na, jetzt bin ich verrutscht, doch, da kommt's. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf. Und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also ich bin mal gespannt, wer von den Kindern so ein Schiff gebastelt hat, wem vielleicht von den Erwachsenen bei der Predigt langweilig ist, der kann ja auch, ohne dass ich ihn beobachten kann, auch so ein Schiff basteln. Aber dabei genau zuhören. Ich habe einige Anmerkungen an unseren Text. Und die gehe ich mit uns mal so nacheinander durch. Das Erste: Der auferstandene Jesus begegnet den Jüngern erneut. Also in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, warum da so wenig drüber geschrieben wurde, was Jesus dann mit den Jüngern so ausgetauscht hat. Also wenn Jesus zu mir gekommen wäre in mein geschlossenes Arbeitszimmer, hätte auf einmal dort gestanden und hätte gesagt: Shalom, Paul. Du mit deinem harten Herz und du Kleingläubiger, da hätte ich gesagt: Ja, Jesus, das weiß ich, hilf mir. Aber dann hätte ich ganz viele Fragen gehabt. Jesus, sag mal, wie ist das, wenn man stirbt? Geht man dann durch einen Lichttunnel hindurch? Hat dich der Vater auf der anderen Seite abgeholt? Hat man dann überhaupt noch Sorgen oder hat man keine mehr? Wie war das, als du im Totenreich warst? Petrus hat es ja wahrscheinlich hinterfragt, deswegen schreibt er ja darüber. Ich hätte so viele Fragen. Auch wäre für mich interessant gewesen: Geht Jesus durch die geschlossene Tür wieder raus und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal? Ich hätte gefragt: Jesus, kommst du morgen zum Abendessen oder so? Ich hätte 1000 Fragen gehabt, aber alles ist nicht dokumentiert. Da haben die Jünger anscheinend dicht gehalten, oder vielleicht wäre es nicht so für uns wichtig gewesen. Vielleicht hätte Jesus gesagt, ich sehe alles. Und da gibt es ja diese Anekdote, dass in einem Kinderheim die Verantwortliche einen großen Teller mit Äpfeln aufgestellt hat und hat ein Schild dahinter gestellt, bitte nur einnehmen, Jesus sieht alles. Am nächsten Tag kommt sie hin und am anderen Ende vom Tisch steht ein Riesenteller mit frisch gebackenen Muffins. Und da stand ein Schild drunter, nehmt so viel ihr könnt, Jesus sieht es nicht, weil der achtet auf die Äpfel. Was sieht Jesus, was kann er wirklich entdecken? Das wäre für mich eine Frage gewesen, wenn er schon durch geschlossene Räume geht. Es wären so viele Anmerkungen zu diesem Zweck gewesen, aber ich gehe noch zu einer weiteren Sache, die für mich sonderbar war. Sie gehorchten dem Auftrag von Jesus und gehen nach Galiläa. An drei Bibelstellen wird davon gesprochen, dass Jesus ihnen sagt, wenn ich auferstanden bin, bitte nach Galiläa gehen. Habe ich gedacht, naja, ist ja eigentlich kein Problem, liegt um die Ecke, aber ich habe mich getäuscht. Ich habe nämlich bei Google Maps mal nachgeguckt, wie lang man gehen muss, um von Jerusalem, wo Jesus ja durch die geschlossene Tür kam, bis, sagen wir mal, nach Kapernaum, wo der Fischereibetrieb wahrscheinlich von Petrus noch existierte. Das war schlicht und einfach im kürzesten Weg, den Google Maps vorschlägt, 164 Wanderwege. Man brauchte dafür, wenn man kontinuierlich durchgegangen wäre, etwa 34 Stunden. Ich schätze mal, die sind so etwa eine Woche wandern gewesen. Und zu Pfingsten mussten sie die Strecke ja auch wieder zurück. Also und dabei mussten sie etwa 1500 Höhenmeter überwinden, weil der See Genezareth ist der tiefste Süßwassersee, den es auf der Erde gibt, mit über 281 Meter unter Normalnull. Und Jerusalem liegt ja 800 Meter hoch. Ja, das waren alles so Sachen. Sie sind gehorsam und machen sich auf den Weg, weil Jesus gesagt hat, macht es. Mir wäre lieber gewesen, er hätte gesagt, gebt acht, geht mal noch einkaufen, damit ihr die 40 Tage bis Pfingsten gut übersteht. Macht euch nicht viel Mühe, bleibt da, wo ihr seid, ihr habt ja gute Kontakte. Aber nein, sie mussten den Weg zurückgehen. Und ich habe mich dann gefragt, was passiert während dieser langen Wanderung? Ist Nachdenken wert. Du gehst eine Woche mit deinen Freunden und unterhältst dich über das, was geschehen ist. Vielleicht mussten sie an die ganzen Orte zurück, wo Jesus Wunder getan hatte. Vielleicht mussten sie auch an den Ort zurück, wo die Berufung ausgesprochen wurde für Nathanael, wo die Berufung ausgesprochen wurde für Petrus beim Fischfang. Nebenbei in Lukas, die Geschichte ist ein bisschen anders wie die, die wir jetzt gelesen haben. Damals war auch der Fang nutzlos gewesen, sie waren umsonst rausgefahren, aber sie waren schon am Ufer und mussten dann nochmal neu hinaus. Und zwar nach der Predigt von Jesus. Ob dann die rechte und die linke Seite das Netz ausgeworfen wurde, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber kann man ja nachlesen in Lukas 5. Jesus schickt seine Leute wieder zurück an den See. Da, wo für sie alles begonnen hatte. Kleine Anmerkung für mich, vielleicht müssen wir manchmal, wenn wir in geschlossenen Räumen sitzen, in Gedanken wieder zurück zu dem Punkt, wo alles angefangen hat. Kleine Gedenkminute für jeden von uns, der das sogenannte Bekehrungserlebnis mal hatte. Wo hat's angefangen? War es wie bei den Emmaus-Jüngern, dass dein Herz gebrannt hat? Große Frage, nicht? Aber ich dachte, es gibt noch Nachdenkliches zu dem Text, den ich weiter gefunden habe. Ich könnte mit euch darüber nachdenken, dass Petrus als Kleinunternehmer wieder auf die Idee kam, zurückzugehen. Wäre interessant, darüber nachzudenken. Oder wir könnten darüber nachdenken, dass es Johannes wichtig war, anzumerken, dass die Netze nicht gerissen sind. Ihr Frommen, ihr versteht ja die Parallelität. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, dass sie Menschen fischen sollen. Speziell zu Petrus geht ja diese Aussage. Und jetzt erlebe ich immer wieder in der Diskussion mit Gemeinden oder mit Menschen, die fromm unterwegs sind in den Gemeinden, dass sie sagen, wir sind noch nicht so weit, dass die Erweckung kommen kann. Wir müssten vielleicht noch mehr beten, wir müssten vielleicht noch den fünffältigen Dienst in der Gemeinde mehr entwickeln, dass wir prophetischen Dienst haben, dass wir die Evangelisten freisetzen, dass wir Apostel haben und Lehrer und so. Wir sind noch nicht so reif. Wer soll die ganzen Fische denn bearbeiten, wenn sie reinkommen? Wir haben noch keinen Jüngerschaftskurs in der Vorbereitung und wir schaffen es noch nicht mal, einen Alpha-Kurs umzusetzen. Versteht ihr? Das war Johannes im Moment bei dieser Geschichte vollkommen egal. Das Netz ist nicht gerissen. Und es war ein Wunder. Und ich möchte uns Mut machen, nicht darauf zu warten, bis wir fertig sind, weil dann kommt die Erweckung nie. Dann kommt die nie. Wir müssen wieder ganz neu hören, dass Jesus uns sagt, hey, fahrt noch mal raus. Bisher habt ihr gearbeitet und es ist nicht viel was rausgekommen, zahlenmäßig. Die Gemeinden sind scheinbar in Deutschland immer kleiner geworden. Aber wenn er kommt, wenn er sagt, wirft die Netze noch mal neu aus, dann passieren diese Wunder. Es ist schon so erstaunlich. Das war Johannes wichtig, dass das im Evangelium niedergeschrieben wird. Nicht, ob Jesus eine gute Nahtoderfahrung hatte, ja oder nein, sondern ihm war es wichtig, wenn es denn kommt, die Netze werden nicht reißen. Über Lukas 5 hatte ich ja schon gesagt, dass das dort alles ein bisschen anders verlief. Wir könnten lange über 153 Fische nachdenken. Ich habe bei mir in den Annalen nachgeguckt, wie oft ich über diesen Text gepredigt habe und irgendwann habe ich mich auch über die 153 Fische hergemacht. Würde ich heute nicht mehr machen, ich habe Wikipedia gelesen, was mit 153 alles gemacht werden kann. Als mathematische Zahl, also es gibt unendlich viele Sachen, liest es mal nach, dann bist du glücklich, wenn du das alles verstehen kannst. Also die 153 Fische, wie voll das war, wie das zu verstehen ist, ich glaube, es ist nicht heilswirksam, wenn du das weißt. Ich nehme das einfach zur Kenntnis, es waren große Fische, es waren keine kleinen, es waren keine Makrelen, sondern es waren große Fische und es waren 153 und mehr passten vielleicht gar nicht in das Netz rein. Das wäre meine logische Erklärung, weil ich für die anderen keine richtig greifbare habe. Man könnte darüber nachdenken, wo die anderen vier Aposteljünger waren. Habe ich keine Antwort, gibt die Bibel auch nicht. Oder die Frage, woher Jesus den Fisch hatte. Also ich müsste mir ja von 154 Fischen dann reden. Also es gibt viele Dinge, die man so bereiten kann. Ich möchte mit euch lieber nochmal nachdenken, was ich mit in die Woche hineinnehmen kann. Das Erste, was mir ganz wichtig geworden ist, Jesus redet zu seinen Freunden während der Arbeitszeit. Erstaunlich, nicht während sie im Tempel waren, gebetet haben, nicht wie sie gerade Abendmahl gefeiert haben, nicht wie ein prophetisches Wort in der Gemeinde kam, sondern während der Arbeit. Wichtig ist zu wissen, dass Jesus da ist, auch wenn ich arbeite. Manche meinen ja, Arbeit wäre ein Fluch nach der Vertreibung aus dem Paradies. Aber Arbeit war ein Segensspruch, der uns gegeben ist. Das heißt, jeder, der sich noch bewegen kann und kann arbeiten, hey, das ist ein Geschenk von Gott. Und wenn du dafür noch Geld bekommst, ist es ja noch besser. Dass du mit deiner eigenen Hand Arbeit was erwirtschaften kannst und hast genug Gaben, die noch zu verschenken, weil du im Überfluss hast. Ich finde das sowas von genial, dass Jesus seine Jünger während der Arbeit anspricht. Aber genial finde ich auch, dass er sie anspricht, als sie gerade keinen Erfolg hatten. Also so mal ganz persönlich gesprochen, es gibt manche Tage, auch als Pastor, da komme ich abends nach Hause und sage zu meiner Frau, Ich wäre am besten heute im Bett liegen geblieben. Kein Erfolg. Oder ich gehe auf unseren letzten Ostergottesdienst, wo ich mich so geärgert habe, dass irgendwo ein Wurm in der Technik war. Wir hatten alles gut vorbereitet und dann ist mittendrin in der Predigt ein ganzer Teil nur Störung. Und ich habe den halben Sonntag mich gekrämt und sagt, was haben wir falsch gemacht? Wir haben uns so gut vorbereitet und dann dieses, was ist passiert? Wir haben uns Mühe gegeben und nichts bei rausgekommen? Als ich jetzt gestern die Predigt vorbereitet habe, dann dachte ich, naja, gefischt, nichts bei rumgekommen. Die Frage ist, hast du das, was du getan hast, Paul, Jesus zur Ehre getan? Und er war ja vielleicht die ganze Zeit dabei. Deswegen, ich will uns Mut machen, jeder, der irgendwo arbeitet. Wir sind nicht im Kapitalismus unterwegs, wo nachher ein ganz großer Lohn dabei sein muss, sondern dass ich arbeiten kann als Gottesdienst. Weil jede Hausfrau weiß, wenn sie Staub geputzt hat, spätestens in einer Woche liegt da wieder der Staub. Entweder kommt er zurück oder er vermehrt sich wie so ein Virus. Und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist grundsätzlich falsch. Jesus ist während dem Arbeitstag einfach da. Und er fragt dich dann, Paul, hast du am Ostersonntag nichts gefangen? Nee, sag ich. Ich habe nicht gehört, dass sich jemand bekehrt hat. Außerdem hatten wir eine Störung in der Technik, obwohl wir uns Mühe gegeben haben. Ich bin sauer. Jesus sagt, komm, wirf die Netze nochmal aus. Wir sind nicht erfolgsorientiert, sondern beziehungsorientiert. Paul, ich war doch da. Aber ich habe dich nicht gespürt. Ich war doch da. Ja, war ich noch 100 Meter vom Strand entfernt. Versteht ihr? Ich bin manchmal so quietschig, weil ich erfolgsorientiert bin und nicht Jesus-orientiert. Jesus kommt mitten während der Arbeitszeit und wo sie gerade keinen Erfolg hatten, das ist ein Ding. Gebe ich euch mal so mit, aber ja, das dachte ich, das muss ich mir merken von dieser Predigt, die ich euch halten darf. Was ich neu begreifen möchte, Jesus redet seine Jünger, die Galionsfiguren redet er mit Kindlein an. Also wenn meine Frau sagt Kindlein, dann denke ich, jetzt will sie was von mir. Oder ich werde zu schnell, ne, das gebraucht sie ja nie, dieses Wort, aber wenn ein Erwachsener jetzt zu mir käme und sagt, Paul, Kindlein, ja, naja, warte mal, ich schaffe wenigstens 20 Liegestütze und so, von wegen Kindlein oder so. Jesus redet sie mit an und bringt sie damit wirklich wieder auf den einzigen Punkt, der wirklich wichtig ist. Ich habe hier so einige Bibelstellen einfach mit eingeblendet, die ihr nachlesen könnt, wann immer ihr Zeit habt. Aber der Standard-Lernvers aus Johannes 1, Vers 12, der ist wichtig. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Wenn Jesus zu seinen Jüngern hier Kindlein sagt, dann meint er, meine Kinder. Seit etwa 4 Wochen, etwas mehr wie 4 Wochen, bin ich mal wieder Opa. Und es ist interessant, durch die ganze Corona-Geschichte hat man mehr Bilderkontakt wie reales Anfassen. Also fast täglich läuft irgendwo auf dem Handy meiner Frau, Marianne, läuft irgendein Bild oder ein kurzes Video ein. Und das ist interessant, wie man sich die Kinder dann ansieht und sagt, wow, ist er stark, sieht genauso ähnlich wie Paul aus, hat genauso wenig Haare. Eine Nase, 2 Augen, 2 Ohren, alles bestens. Und dann macht man sich gegebenenfalls, wenn das Baby vor einem lächelt, so ein bisschen zum Affen, um einfach nur eine Reaktion zu sehen. Ein Lachen von einem Baby bringt so viel Stimmung ins Haus. Kindlein, wenn wir diesen Kontakt wieder mit Jesus hätten, in der Krise, was könnte passieren? Jesus sagt in Matthäus 18,3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Kindlein, der du dort zu Hause bist, der du am Telefon vor dem Monitor vor deinem Smartphone sitzt. Jesus nennt dich Kindlein und das nicht, um dich klein zu machen, sondern um dich groß zu machen. Denn dir gehört das Himmelreich. Und was wäre das, wenn du heute als Zeichen des Lobpreises immer entgegenlachst? Also wenn das so ist wie beim Opa, wenn das Baby dann lacht, dann sagst du, wow, das ist genial, es baut mich ungemein auf, das ist Anbetung pur. Also denk mal darüber nach, vielleicht hast du jetzt ganz schnell mitgeschrieben oder vielleicht sogar auf dein Boot gemalt, die Matthäus 18, 13 Stelle, Matthäus 19, 13 bis 15, 1. Johannes 2, Vers 1, 1. Johannes 2, Vers 12, 1. Johannes 2, Vers 28, 1. Johannes 3, Vers 7, 1. Johannes 3, Vers 18, 1. Johannes 4, Vers 4 und 1. Johannes 5, Vers 21. Und könntest nachlesen, Kindlein. Und noch eins, was mir bei Kindlein aufgefallen ist. Ich stelle fest, Kindern erzählt man oft was vom Weihnachtsmann, vom Christkind, vom Osterhasen. Man malt Ostereierbunt. Und wenn man dann erwachsen geworden ist, dann wundert man sich, dass man an die tiefen geistlichen Dinge gar nicht mehr glauben kann, weil wer glaubt schon ans Christkind oder an den Weihnachtsmann? Vielleicht müssen wir wieder neu zu dem zurückkommen, dass wir wieder wie Kinder glauben lernen. Und auch unseren Kindern weniger was vom Weihnachtsmann zu erzählen, wie von dem großen Gott, dass plötzlich Hefe gefunden wird. Wahrscheinlich hat ihn Engel da reingetan. Nehme ich mal ganz sicher an. Oder es gab eine Brotvermehrung im Hause Levin, eine Hefevermehrung. Oder sie ist noch herausgetan worden vor langer Zeit, wie die Hefe aus dem Haushalt verbannt werden musste. Ich weiß es nicht, aber Gott tut Wunder. Lasst uns darüber unseren Kindern berichten, ihr Senioren, dass es die Kindeskinder und Kindeskindeskinder erfahren. Weniger vom Osterhasen reden. Ich habe damals als Kind irgendwann Ostern aufgelauert und gesehen, dass meine Oma der Hase war. Ich habe oben im Zimmer gestanden und habe gesehen, wie sie durch den Garten gehoppelt ist, um die Eier zu verstecken. Da wusste ich, es war ein Betrug. Es war nur meine Oma. Und ein letztes, was ich gerne mitnehmen möchte in die Woche, das ist, ich möchte ganz neu wieder mit leeren Händen vor ihm stehen. Jesus fragt seine Jünger, habt ihr Fische? So ein Zubrot, ein kleiner Fisch, das passte jetzt gar nicht. Die Jünger, die ganze Nacht durch gearbeitet hatten und nichts in der Hand hatten, sie stehen vor Jesus mit leeren Händen. Ich stelle immer wieder fest, wenn Pastorentreffen sind, dann wird so ausgetauscht, was läuft alles in deiner Gemeinde, wie ist das Wachstum? Oder was mir immer auffällt, wenn jemand zum ersten Mal in diese Räume hier in der Begegnungskirche kommt, dann wird gefragt, wie viele Personen passen denn hier rein? Manchmal denke ich mir, wäre vielleicht die Frage, Paul, wie leer sind denn deine Hände, dass Jesus was hineinlegen kann? Und sind sie nicht manchmal viel zu voll, wenn wir in geistliche Programme verstrickt sind, wenn wir versuchen zu fischen, uns Mühe zu geben und es kommt dann vielleicht eine Makrele pro Jahr, die wir taufen können, dabei raus. Oder keine. Vielleicht sind unsere Hände zu voll. Vielleicht ist das eine Sache, weswegen wir vielleicht als Gemeinde auch in der Corona-Krise vielleicht nicht so weitermachen konnten wie bisher. Und manchmal ist mir das gekommen, wir bauen die Technik auf. Sie hat uns in der letzten Zeit sehr beschäftigt und ich glaube, das ist nicht verkehrt, dass wir in diese Technik hineingehen. Aber wenn leere Hände von Gott gefüllt wird, dann gibt es einen Fischzug. Und da möchte ich wieder hinkommen. Und ich bin zu unserem Gründervater der Gemeinde gekommen und er schreibt in einer Dokumentation, ich glaube zur 30-Jahres-Feier, diese kleine und äußerlich arme Missionsgemeinde. Er blickt auf die beginnende Zeit der Volksmission hier in Berlin. Hat er außer den persönlichen Zeugnissen und den Verheißungen Gottes, die der Herr in den Herzen der Gläubigen besonders lebendig macht, nichts zu bieten? Wir sagten, Gott erhört Gebet, wo zwei oder drei eins werden, und er tat es. Wir sagten, Gott heilt heute noch Kranke, und er tat es. Wir sagten, Jesus macht auch die Gebundenen frei, und er tat es. Wir sagten, Jesus tauft heute noch mit dem Heiligen Geist, und er tat es. Ich möchte gerne aus dieser Geschichte mit dem ergebnislosen Fischfang, mit dieser ergebnislosen Nachtschicht wieder ganz neu auf Jesus zukommen mit leeren Händen, wo er mich fragt, Paul, hast du nichts gefangen? Ich sage, nee. Dass ich ganz neu von ihm höre, wie wir unsere Netze vielleicht ganz neu auswerfen sollten. Vielleicht wieder zurück zu den Anfängen unserer Gemeinde. Ein letztes, was ich uns mit in die Woche geben möchte. In dieser Krisenzeit erwischt man immer wieder Menschen, und ich mich selbst auch, wie ich sehr stark über die Infektionsraten diskutiere. Wo kommt es her? Es gibt sogar Verschwörungstheorien, dass dieser Virus oder das Virus, muss man glaube ich sagen, ach, ist mir egal, dieser Unhold irgendwo in China aus einem Versuchslabor entsprungen ist. Aus den USA kommen Meldungen, dass China an allem schuld ist, dass sie das gemacht haben. Es gibt so viele Dinge. Und dann merke ich, ich gehe an einem Imbissstand da vorbei, wo die Leute im guten Abstand warten, dass was rausgereicht wird, und sie diskutieren. Das kann man natürlich mitkriegen, weil 1,50 Meter Abstand setzt natürlich eine gewisse Lautstärke in der Sprache voraus. Sie diskutieren, welcher Politiker welchen Mist gebaut hat über die Corona-Krise. Und ich dachte, hey Mann, was sind die alle? Na, ich sage das Wort jetzt nicht. Und plötzlich habe ich den Spiegel und ich sage, ich diskutiere das ja ähnlich mit meiner Frau. Und vergesse dabei, dass Gott uns selbst in dieser Krisenzeit hier in Deutschland mächtig segnet. Nicht nur, dass die Zahlen so zügig zurückgegangen sind. Es ist für mich unvorstellbar. Ich hätte es nie gedacht, dass sogar jetzt wieder nachgedacht wird, wann wieder Gottesdienste stattfinden dürfen und können. Mir ist aufgefallen, ich gehe morgens unter die warme Dusche. Es ist immer noch Energie da. Bei mir kalt duschen morgens wäre unmöglich. Also ich glaube, ich bräuchte ein neues Deo in der Erfindung. Aber ich habe immer noch den Segen. Ich mache den Kühlschrank auf und ich kann überlegen, was ich jetzt esse. Ich kann immer noch einkaufen und ich kann selbst, wenn ich mich anstelle, im Baumarkt noch sein. Ich kann noch spazieren gehen. Und dann entdeckt man mich, wie ich mich aufrege über das, was alles nicht geht. Hey, ich muss ganz neu lernen, dass selbst in der Krise, wenn man nichts gefangen hat, dass mir die Dankbarkeit erhalten bleibt in dieser Zeit. Dankbar mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Wir hören in dieser Zeit ganz wenig darüber, was die Folgen der Heuschreckenplage in Nordafrika, in Bangladesch, in Pakistan und Nordindien für Folgen hatte. Ich glaube, die Sterberate an Hunger wird weit, weit über das hinausgehen, was in der Welt am Ende der Pandemie über Corona-Tode festgehalten wird. Ich höre ganz wenig davon, was es mit den indischen Wanderarbeitern macht, die kein Geld mehr haben, die sich auf den Hungertod vorbereiten. Ich höre, dass sich Wirtschaftsweisen darüber Gedanken machen, wie Corona-Krise in Afrika demnächst die Armut nach oben treiben wird. Und vergesse dann, welchen Reichtum ich habe. Welchen Reichtum auch an Geschwistern, die ermutiger sind. Die anrufen und sagen, wollen wir Gott mal danken, dass es uns noch so gut geht. Dass wir in einem Land leben, wo wir genug Notfallbetten haben. In einem Land, wo genug Ärzte und Krankenschwestern noch da sind. Ich weiß nicht, mit was wir das verdient haben, aber ich möchte sagen, das ist Gnade Gottes. Jesus lädt uns mitten in dieser Zeit ein. Und hier habe ich den Vers 12 nochmal und den Vers 13 und Vers 14 nochmal rausgenommen aus unserem Text von heute. Er lädt uns ein und sagt, kommt, haltet das Mahl. Jesus ist da. Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es uns, wie auch die Fische. Und es ist das dritte Mal gewesen, dass Jesus sich offenbart hat. Und vielleicht offenbart er sich uns, wenn wir in Dankbarkeit unterwegs sind. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Woche mich nicht mehr aufzuregen, wenn ich erfolglos bin. Ich möchte wieder lernen, dann mit leeren Händen vor Jesus zu stehen und zu sagen, Herr Jesus, was sagst du? Vielleicht nimmt er mich dann von Jerusalem nach Kapernaum, eine Woche wandern, in Gedanken an den Stationen vorbei, wo er mir schon mal begegnet ist, dass mein Glaube wieder wächst, dass ich nachher da stehen kann und sagen kann, wow, 153 Fische. Wir hatten in der Gemeinde hier keine Veranstaltung, wir konnten keine machen. Wir mussten vor dem Monitor sitzen, vor der Kamera. Aber dann hat Gott gesegnet. Er war mit uns. Ich dachte, aus dieser einfachen Geschichte, die wir so oft gehört haben, nehmen wir diese vier Punkte vielleicht mit. Erkennen, woher der Segen kommt. Die leeren Hände. Dass er uns Kindlein nennt und ich will kindlichen Glauben wieder haben. Und vielleicht zuhören, wenn er während der Arbeitszeit zu mir redet. Dass er mir sagt, komm mal wieder runter, Paul. Wirf die Netze doch mal woanders aus. Ich will mit uns beten. Und vielleicht, Silke, können wir dann nochmal dieses Lied vom Anfang singen, Gott ist gegenwärtig. In den letzten Monaten ist mir das nie aus dem Kopf gegangen. Manchmal sind so ganz alte Lieder sehr, sehr wertvoll. Da, wo wir sind, lass uns mit Jesus reden. Herr Jesus, ich stöhne oft. Ich stöhne oft über Arbeit. Dabei hast du mir sie ja als Segen gegeben. Ich klage oft über meine Erfolgslosigkeit und verpeile dann ganz, dass du schon da bist. Ich bin dann über meinem Klagen über die Umstände so gefangen, dass ich selbst dein Zurufen nicht hören kann, das Netz nochmal neu auszuwerfen. Herr Jesus, ich bin so komisch. Aber ich möchte wieder wie ein Kind werden, das auf dich hört, sich aufmacht, dir zu begegnen. Und das bete ich für uns als Gemeinde, dass du dort an den Bildschirmen ganz neu Mut gibst, in dieser Zeit den Erfolg anders zu messen, wie wir das in unserer Wirtschaft tun würden. Ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns ganz neu ermutigst, dass selbst das Staubsaugen ein Segen sein kann, wenn es mit dir zusammen geschieht. Ich bete, dass du während dem Kochen oder während den Schutzmasken nähen, du einfach hineinkommst in diese Arbeitszeit und sprichst, um dass wir dein Kindlein hören. Ich bete, dass du uns ganz neu lehrst, mit leeren Händen vor dir zu stehen und zu fragen, was meinst du, Herr Jesus? Und ich möchte ganz neu in der Dankbarkeit leben. Für unsere Politiker, für die Ordnungshüter, für die Bewahrung, die du in unserem Land bisher gegeben hast, für das Verständnis in der Bevölkerung. Danke, Jesus. Und mit allen, die wir jetzt zusammen sind, möchte ich sagen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.